Lob und Dank sei dem Herrn für seine Gnade und Treue, für das große Vorrecht, dass wir ganz bewusst in seinem Namen versammelt sein dürfen, in seiner Gegenwart, in Ehrfurcht bereit, sein Wort zu hören, es im Glauben aufzunehmen und im Gehorsam zu erfüllen. Denn darauf kommt es ja an. Wer hat noch einen Chorus, den wir singen könnten? Vielleicht glaube nur, glaube nur. Lasst uns heute von Herzen glauben, damit der Arm des Herrn wirklich offenbar werden kann. Vielleicht noch, dies ist der Tag, dies ist der Tag. Dazu können wir alle Amen sagen. Es ist unsere Zeit, die der Herr uns geschenkt hat, das Wort und die Verheißungen für diese Zeit. Und unser Vertrauen ist auf Gott gerichtet. Er wird alles wohlmachen mit denen, die ihm glauben, die seinem Worte Glauben schenken. Wir möchten, dass sich alle wohlfühlen, zu Hause fühlen und innerlich bereit sind, das Wort zu hören, aufzunehmen und auch geoffenbart zu bekommen. Wir haben den großen Unterschied begriffen zwischen dem Originalwort, wie es aus dem Munde Gottes ergangen ist, und zwischen all den Deutungen, die über das Wort gemacht werden, gegeben werden. An dieser Stätte ist die göttliche Entscheidung für uns wichtig, nur das zu verkündigen, was wirklich in diesem Buch geschrieben steht. Wir möchten alle sehr, sehr herzlich willkommen heißen, von nah und fern. Wenn wir nach links von mir aus schauen, von Ost und West, wenn ich nach rechts schaue, wir sind tatsächlich international vertreten aus Tschechien, aus Polen, aus Italien, aus Österreich, aus Belgien, aus Holland, aus Frankreich, der Schweiz, in der Tat aus ganz Europa. Und dann haben wir Freunde hier aus Nepal und zum ersten Mal einen besonderen Freund aus den Philippinen. Wo ist unser Bruder Manuel aus den Philippinen? Vielleicht würde er gerade mal aufstehen. Ja, Gott segne dich. God bless you in our midst in a very special way. Doch wir freuen uns. Vor vielen, vielen Jahren war er in Manila in einer Versammlung und hat Gottes Wort gehört. Und jetzt ein Verkündiger des Wortes, das er damals gehört hat. Dann haben wir Freunde hier aus Kanada. Unser Bruder André, auch zum ersten Mal in unserer Mitte. Gott möge ihn segnen aus der besonderen Provinz Quebec. Gott segne dich in unserer Mitte. Dann haben wir unseren Bruder Keller hier aus British Columbia. Wo ist er? Wo ist Bruder Keller? Steh doch mal bitte. Gott segne dich in unserer Mitte. Und Gott segne all unsere Freunde in British Columbia, in besonderer Weise Edmonton und überall, wo die Brautseelen zerstreut sind auf der ganzen Erde. Dann haben wir unsere Freunde aus Paris, aus Brüssel, Geschwister Kupfer aus dem Elsass und eben alle weit und breit. Und besonders alle, die heute zum ersten Mal hier sind, die möchten wir besonders willkommen heißen. Steht doch kurz auf. Wer ist heute zum ersten Mal in unserer Mitte? Steht doch eben auf. Herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Ja, ganz herzlich willkommen. Gott segne euch alle in unserer Mitte. Dem Herrn sei einfach Dank dafür, dass er noch ruft. Dann haben wir Grüße von Bruder Wahlström, von ganz Europa, und wir können direkt bis nach Nairobi gehen, wir können bis Botswana gehen, nach Johannesburg, nach Cape Town, nach Kinshasa, nach Lubumbashi, wir können nach Luanda gehen, von überall. Ja, wir können zu Bruder Rigoberg gehen, nach Benin und in all die Länder, in denen Brüder und Schwestern mit uns verbunden sind. Und das Wort der Stunde glauben. Wir sind einfach dankbar dafür. Besonders Bruder Daniel aus Kapstadt und Bruder David aus Kapstadt und Bruder Motika aus Johannesburg und auch die Brüder aus den anderen Ländern. Sie sind mit uns verbunden und wir grüßen auch von hier aus alle, die jetzt zuhören, die zugeschaltet sind und diese Andacht mithören in ganz Europa und dann ganz besonders natürlich verbunden mit unseren Freunden in Chile. Das ist einfach eine besondere Freundschaft im Herrn, eine innige Verbindung, die Gott gegeben hat. Und wir freuen uns über alle, die das Wort des Herrn gehört haben und glauben. Dann gab Bruder Schmidt mir hier einen Zettel mit Grüßen aus der Ukraine, besonders Uschgorod, und dann aus Joti Wodi, aus Grodno, aus Weißrussland, aus Moldawien und einfach von überall. Dann haben wir die gute Nachricht dass Bruder Graf zum ersten Mal eine Afrika-Reise gemacht hat. Steh mal auf, Bruder Graf, damit alle dich sehen. Ja, stellt euch vor, ein Schweizer ist auch mal in Afrika. Also, es ist einfach urgewaltig, wie Gott alles führt und fügt, so dass das Wort des Herrn läuft. Wenn Bruder Barrier in Afrika ist, dann haben wir schon lange erfahren, dass Gott ihn seit zig Jahren gesegnet hat. In jüngster Zeit auch Bruder Etienne Chenton, aber für Bruder Graf war das bestimmt ein besonderes Erlebnis. Wir haben es mitgehört und durch Anrufe bestätigt bekommen, dass die Predigten zum Segen geworden sind für viele, und dafür sind wir dankbar. Nun, Brüder und Schwestern, bei uns geht es direkt zur Verkündigung, besonders zur lehrmäßigen Verkündigung. Wir haben ja die fünf Dienste, die uns in der Heiligen Schrift als von Gott in die Gemeinde gesetzt, beschrieben bekommen. Gott hat in die Gemeinde gesetzt Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten. Und das ist die göttliche Ordnung in der Gemeinde Jesu Christi. Und wenn ich in der letzten Broschüre, die jetzt auch gerade frisch von der Presse in Englisch gedruckt wurde, wenn ich in deutscher Sprache oder in diese Broschüre auf Seite 22 Fragen stelle, Fragen richte an besonders an die Kirche Roms, dann tun wir das nicht, weil wir Spaß daran haben. Wir haben die heilige Pflicht, vor dem heiligen Gott das heilige Wort so weiterzugeben, wie wir es in der Heiligen Schrift überliefert bekommen haben. Wenn wir die Bemerkung machen, dass weder in der römischen Kirche, noch in der griechisch-orthodoxen Kirche, noch in vielen, vielen Kirchen nichts mit der Bibel übereinstimmt, dann machen wir diese Bemerkung wirklich mit großem Schmerz. Mit großem Schmerz darüber, dass Menschen ihre Hoffnung in eine Religion, in eine Kirche, in einen Menschen gesetzt haben und setzen, von der Geburt bis zum Tode, und dann betrogen in die Ewigkeit hinübergehen. Wer will das ertragen können? Wer empfindet dabei nicht großen Schmerz? Und es sei mir gestattet, die Bemerkung zu machen, wenn wir im Jenseits noch die Möglichkeit bekämen, eine neue, andere Entscheidung zu treffen, dann hätte die Verkündigung ja nicht den Ernst, den sie hat. Aber die Heilige Schrift sagt es tatsächlich in Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Die Heilige Schrift kennt keine Selig- und Heiligsprechung nach dem Tode. Die kennt nur die Selig- und Heiligsprechung derer, die zu Lebzeiten das Wort Gottes glauben, und ihnen ist die Verheißung gegeben worden, selig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat, über diese hat der zweite Tod keine Macht. Und die neuen Seligpreisungen in der Bergpredigt sind nicht an Tote gerichtet, sondern an Lebende adressiert. Und das müssen wir einfach so stehen und gelten lassen. Und es ist wirklich unmöglich, Gott und den Menschen Recht zu geben. Das ist einfach nicht möglich. Um das vielleicht nur ganz kurz zu erwähnen. Die Punkte haben wir aufgelistet. Es gibt aus dem Munde unseres Herrn wirklich keine Verheißung, dass Petrus einen Nachfolger haben sollte, dass Christus einen Stellvertreter haben sollte. Es gibt überhaupt nichts von dem, was Menschen eingeführt haben. Und das ist die große Not, die unter dem oder im Christentum und auch in allen anderen Religionen herrscht, dass Versprechungen gemacht werden, für die Gott keine Verheißung gegeben hat. Nur was Gott verheißen hat, wird Erfüllung finden. Alles andere ist Täuschung. Und wir sind tatsächlich alle in die Täuschung, um das Wort Betrug nicht allzu sehr zu betonen, aber Täuschung ist Betrug. Die ganze Christenheit und die ganze Welt ist tatsächlich in den religiösen Betrug hineingeboren. Und deshalb müssen wir alle von Neuem geboren werden. Wir müssen das Wort der Wahrheit in uns aufnehmen. Und der Geist Gottes muss über uns kommen, um das neue Leben in uns zu schaffen. Nur noch die Bemerkung, die Gemeinde des Neuen Testaments kennt kein Weihwasser, keinen Weihrauch, keine Kruzifixe, keine Rosenkränze, keine Prozessionen, keine Wallfahrten, kein Fegefeuer, überhaupt nichts von all dem, was als Sakrament bezeichnet wird. Keine Säuglingsbesprengung oder Taufe, keine Taufpaten, keine Totenmesse. Ja, sie kennt keine Beichtstühle, keine Ablässe. Sie kennt also gar nichts. Von allem, und das sage ich wirklich mit innerem Schmerz, von allem, was dem Volke als christlich dargeboten, als christlich verabreicht wird, ist nichts mit Bezug auf Christus oder von Christus stammend. Und dann sollen wir darüber schweigen. Es gibt kein Ave Maria. Es gibt, ich könnte das ganze Register noch einmal auflisten. Nur in Apostelgeschichte 1, Vers 14 wird Maria ein einziges Mal erwähnt, und das in Verbindung mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, auch sie als von Gott begnadete Jungfrau konnte nicht zur Herrlichkeit eingehen, ohne mit den 120 die Taufe des Heiligen Geistes zu erleben. Also keine Seligpreisung, die Menschen sich aus dem Ärmel schütteln, sondern zurück zum Worte Gottes. Nur wer Gott glaubt, wird von allem Irrtum befreit. Amen. Im August dieses Jahres haben wir tatsächlich besonders die drei Erlebnisse gehabt. Wir haben den Papstbesuch gehabt, und Brüder und Schwestern, ich hatte nicht viel Zeit, um zu schauen, die habe ich nie. Höchstens auf Reisen wenn ich irgendwo in aller Welt bin. Hier habe ich die Zeit sowieso nicht. Aber wenn man sieht und dann auch hört, dass dieser Mann dem 300.000 Menschen zujubeln auf der Rheinwiese und er im Boot als Menschenfischer dasteht, angeblich wie Christus im Boot war und auch zur Volksmenge sprach. Und wenn dann 300.000 Menschen rufen, Heiliger Vater, wir lassen dich nicht, du segnest uns denn. Dann geht das zu weit. Dann kann man darüber nicht schweigen. Nein, das geht zu weit. Die Verherrlichung eines Menschen darf einfach nicht stattfinden. Ich hab's geschrieben. Gott ist nie in einem Menschen auf Erden verherrlicht worden, nur in seiner persönlichen Menschwerdung in Jesus Christus, unserem Herrn. Gott gibt seine Ehre keinem anderen. Und ich dachte an das Wort aus 1. Mose 32, wo Jakob mit Gott gerungen, ihn umfasst hat, weil er in Gestalt eines Engels sich ihm offenbarte. Und dann die Worte ausrief, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann sind all die Hippies und wer sie alle sind, die von Gott überhaupt keine Ahnung haben, sondern einem Menschen zujubeln und dann um seinen Segen bitten. Ich möchte auch an das Schriftwort Matthäus 23, Vers 9 erinnern. Dort spricht unser Herr, ihr sollt niemand auf Erden Vater heißen. Einer ist euer Vater und der ist im Himmel. Und nur sein Name werde geheiligt und nur sein Reich komme und nur sein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Aber wir sehen, dass die ganze Menschheit tatsächlich irgendwie im Rausch ist, ungeachtet dessen, ob es Sportrausch oder welch Religionsrausch. Die Menschheit ist tatsächlich betrogen worden und das auf der ganzen Erde. Dann haben wir das Zweite mit den Überschwemmungen. Und da denken wir direkt an Lukas 21, Vers 25, wo von dem Brausen des Meeres und seines Wogenschwalls die Rede ist. Und wir denken an Jesaja 51 auch in besonderer Weise, wo kurz darauf Bezug genommen wird, Jesaja 51, Vers 15 und 16. Jesaja 51, 15 und 16. So wahr ich der Herr, dein Gott es bin, der das Meer aufwühlt, so dass seine Wogen brausen. Herr, Beherrscharen ist sein Name. Und ich habe meine Worte dir in den Mund gelegt, dich im Schatten meiner Hand geborgen, um den Himmel zu schaffen und die Erde zu gründen und zu ziehen und zu sagen, mein Volk bist du. Gott wirkt auf wunderbare Weise und wer zu dem Propheten Amos zum dritten Kapitel geht, der wird feststellen, dass geschrieben steht, es geschieht nichts in der Stadt, auch kein Unfall, ohne dass Gott es gestattet hat. Und direkt in Verbindung damit steht geschrieben, dass Gott nichts auf Erden tut, es sei denn, er offenbart sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Und wir haben begriffen, dass wir in einem prophetischen Zeitalter leben, in einem Abschnitt, wo biblische Prophetie Erfüllung findet. Ich sollte vielleicht doch noch erwähnen, die Heilig- oder Seligsprechung nur ganz kurz. Neuester Auszug aus dem Internet, 3. September, 8.38 Uhr. Und hier steht etwas Sonderbares geschrieben. Der letzte Papst soll ja selig und heilig gesprochen werden. Und hier heißt es in diesem Absatz, zum Beispiel wurde ein amerikanischer Jude geheilt, als er die Kommunion von dem Papst bekam. Zeuge Monsignore Stanislaus Diewitsch und so weiter. Ich erwähne das nur aus einem einzigen Grunde, wie vorhin erwähnt. Dem Volke wird alles vor Augen geführt. Man sucht nach Wunder, die geschehen sein sollen. Man hat nichts gehört zu Lebzeiten. Und jetzt nach dem Tode sollen Wunder an Land gezogen werden. Ich wiederhole mich, es gibt keine Selig- und keine Heiligsprechung nach dem Tode. Nur eine Selig- und Heiligsprechung zu Lebzeiten, wenn wir glauben, wie die Schrift sagt, wenn wir das annehmen, was Gott uns in seinem Worte verheißen hat. Wir haben es aber auch miterlebt, der Besuch in der Synagoge in Köln. Ich will nicht näher darauf eingehen, aber auch den Juden ist die Decke immer noch vor den Augen und über dem Herzen. Und nur in Christus, so schreibt Paulus, wird die Decke weggenommen werden. Brüder und Schwestern, dasselbe trifft auf alle Kirchen und Freikirchen, auf alle Religionen zu. Nur in Christus hat Gott sich persönlich der Menschheit geoffenbart. Nur in Christus ist er zu uns gekommen und nur in ihm kommen wir zu Gott. Nur er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater, ich und der Vater sind eins. Also immer zum Kern der Sache. Was nun die Überschwemmungen betrifft, wir waren alle ja betroffen oder haben mit allen gelitten, ob in Bayern, ob in Österreich, ob in der Schweiz. Aber das, was nun in Amerika geschah, geht doch über alles hinaus, was bis jetzt bekannt geworden ist. Man führe sich vor Augen, eine Gesamtfläche von der Größe Englands ist betroffen und Ratlosigkeit herrscht überall. Aber die Frage ist, ob das Reden Gottes, ob die Gerichte, die sich bereits ankündigen, ob man hört, was Gott zu sagen hat. Ehrlich, ich neige nicht, mich in Politik zu mischen, aber ein Präsident, der schon über 200 Milliarden Dollar für den Irakkrieg ausgegeben hat, der kein Krieg ist, sondern Terror. Und es geht einfach weiter. Wie soll es weitergehen? Brüder und Schwestern, wir sind am Ende der Endzeit angekommen und wir könnten es vielleicht noch ganz schnell mit Folgendem vergleichen. Habt ihr es mitbekommen? Eine 10-tägige Übung Russlands und Chinas um den Weltterror in den Griff zu bekommen. Ich habe mir die Stelle notiert, ihr könnt es euch aufschreiben. Das ist Hesekiel 38, Vers 5 und 6. Und das ist abermals Hesekiel 38, Vers 14 bis 16, wo tatsächlich vom äußersten Norden, vom Norden wird ja immer wieder gesprochen, aber da steht schwarz auf weiß geschrieben, vom äußersten Norden. Ihr könnt ja auf den Globus oder die Weltkarte schauen. Vladivostok ist wirklich die letzte Stadt. Und wer dort ist, der hat etwa 60 Kilometer bis zur chinesischen Grenze und kann rüberschauen nach Japan und Nordkorea. Und wenn man dann hört, dass diese beiden Völker sich vereinen zum größten Manöver in der Menschheitsgeschichte, dann muss man zur Bibel greifen. Man muss sogar Offenbarung 16, Vers 12 lesen, wo den Königen des Ostens der Weg bereitet wird. Also nicht nur die Könige des Nordens oder vom äußersten Norden, sondern auch vom Osten muss der Weg bereitet werden. Also, der Weg wird bereitet werden, nachzulesen in Offenbarung, dem 9. Kapitel von Vers 13 bis 18. Brüder und Schwestern, wir werden uns damit nicht weiter befassen. Aber es ist einfach von Gott aus so gefügt, dass wir das prophetische Wort zur Orientierung bekommen haben, dass wir nicht nur auf die Zeichen der Zeit achten, die Kriege, Kriegsgeschrei und Erdbeben und so weiter, Überschwemmungen, sondern wirklich begriffen haben, dass die Vorbereitungen für das, was nach der Entrückung geschehen wird, voll im Gange sind. Also hebet eure Häupter empor, denn wir wissen, dass sich unsere Erlösung naht. Wie lange es dauert, wissen wir alle nicht. Eines aber wissen wir, die Wiederkunft des Herrn ist sehr nahe. Nun, zwei, drei Stellen über Gaza. Es wäre gut, wenn alle mal die Karte von Israel sich vor Augen führen würden, um dann auch rein von der Geografie her zu wissen, wo was ist. Der unterste Punkt, der in der Bibel Erwähnung findet, ist Gerar. Und der ist tatsächlich an der Grenze zu Ägypten. Jeder kann das nachsehen auf der Karte. Der oberste Punkt ist Apek, direkt auf dem höchsten, nördlichsten Punkt des Streifens. Und wer es nachlesen möchte, kann es. Ein Streifen von 40 Kilometer Länge, an manchen Stellen 6 Kilometer, an anderen 14 Kilometer breit, eine Gesamtfläche von 378 Quadratkilometer. Worum es jetzt geht, ist Folgendes. Nicht nur einen Bericht zu geben über Größe, sondern darüber, dass das der Streifen ist, den Israel unter Josua nicht eingenommen hat. Und der nicht eingenommene Streifen ist dem Volke Israel zum Verhängnis geworden zu allen Zeiten. Und dazu lese ich ganz kurz nur die Bibelstellen und dann gehen wir zur Wortbetrachtung, die uns betrifft, über. Denn sind wir ganz ehrlich, im Moment berichtet die Gemeinde von dem, was weltweit geschieht. Aber der Zeitpunkt muss doch kommen, wo weltweit berichtet wird, was Gott in der Gemeinde tut. Das geht doch gar nicht anders. Das muss einfach so werden. Und bis zum Schluss wird Gott nicht zuschauen und uns selber überlassen, sondern wird tatsächlich sein Wort aus Gnaden bestätigen. Wir haben die Stelle aus Zephania, dem zweiten Kapitel, gelesen. Zephania, zweites Kapitel, nämlich dass Gaza zerstört und öde und Aschkelon zu einer Wüste werden würde. Zephania, zweites Kapitel von Vers 4. Denn Gaza wird öde werden und Aschkelon zur Wüste. Aschdod wird am hellen Mittag entvölkert und Ekron von Grund auf zerstört werden. Und dann finden wir die weitere Beschreibung, was alles in diese Zerstörung einbegriffen sein wird. Hier ist der Punkt. Weil der Gazastreifen nie erobert wurde zu Josuas Zeiten, ist er nie ein Bestandteil des verheißenen Landes geworden, von dem Gott der Herr, dem Josua in Kapitel 1 gesagt hatte, auf welches Land deine Fußsohle tritt, das habe ich dir gegeben. Aber dieser Streifen ist so seit Josuas nicht eingenommen worden, obwohl die Verheißung dafür bestand. Und hier ist der große Punkt und die große Lektion für uns als Gemeinde. Nur wenn wir unsere Glaubensfüße auf jede Verheißung, die Gott gegeben hat, setzen, wird sie unser Eigentum werden. Wenn nicht, wird Gott gerade den Punkt dazu nutzen, um uns anzufechten, das Leben schwer zu machen und deshalb die große Lektion nehmen, nämlich das, was Gott uns aus Gnaden verheißen hat. Lasst mich aus Richter lesen, aus Richter, dem ersten Kapitel, die Verse Richter 1, erstes Kapitel von Vers 18. Doch konnten die Judäer Gaza mit dem zugehörigen Gebiete sowie Aschkelon und sein Gebiet und Ekron nebst seinem Gebiet nicht erobern. Nicht erobern. Ja, da müssen wir tief durchatmen. Die Verheißung bestand. Und Gott war mit seinem Volke. Und dennoch ist der Sieg nicht bis zur Vollendung geschehen. Und deshalb lesen wir weiter in Vers 19. Doch war der Herr mit den Judäern, so dass sie das Bergland in Besitz nahmen, dagegen die Bewohner der Niederung vermochten, sie nicht zu vertreiben, weil diese eiserne Streitwagen hatten. Hebron aber gaben sie, wie Mose bestimmt hatte, dem Kaleb, und dieser vertrieb dann von dort die drei Enak-Söhne. Jetzt kommt es. Aber die Jebusiter, die Bewohner Jerusalems, konnten die Benjamiten nicht vertreiben. Daher sind die Jebusiter neben den Benjamiten in Jerusalem wohnen geblieben bis auf den heutigen Tag. Brüder und Schwestern, ich bin drauf und dran zu sagen, dass wir als neutestamentliche Gemeinde tatsächlich in den Besitz aller Verheißungen kommen müssen und kommen werden und das Feld behaupten, das Gott uns geschenkt hat, denn alle Verheißungen Gottes sind Ja und sind Amen. Lesen wir dazu noch das Wort aus Richter, dem 2. Kapitel, und zwar von der Zusage Gottes, der sein Wort in Ewigkeit hält und keine Verheißung bricht. Richter, 2. Kapitel von Vers 1. Da kam der Engel des Herrn von Gilgal hinauf nach Bochim und sprach: Ich habe euch aus Ägypten hergeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen hatte, mit der Verheißung: Ich werde meinen Bund mit euch in Ewigkeit nicht brechen. In Verbindung damit, so könnt ihr weiterlesen, hat Gott eine Bedingung geknüpft, nämlich die Altäre runterzureißen und mit allen Göttern aufzuräumen, damit Gott, der Herr, in diesem Lande das Wort hat und sein Volk in diesem Lande keinem fremden Gott dient, sondern dem einzigen wahren Gott, der sein Volk aus der Knechtschaft herausgeführt hat, damit es ihm diene. Und das ist der Punkt, um den es auch jetzt geht, als mit uns für die neutestamentliche Gemeinde. Noch Richter, 2. Kapitel, Vers 20. Richter 2, Vers 20. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel, sodass er aussprach: Zur Strafe dafür, dass dieses Volk die Verordnungen meines Bundes, den ich ihren Vätern zur Pflicht gemacht habe, übertreten und meine Weisungen nicht befolgt hat, so will ich meinerseits hinfort, keinen einzigen mehr aus den Völkern, die Josua bei seinem Tode übrig gelassen hat, vor ihnen her vertreiben. Welch ein Wort! Und dahinter in Vers 22: Nein, ich will Israel durch sie auf die Probe stellen, ob sie den Weg des Herrn innehalten werden, um nach dem Vorgang ihrer Väter darauf zu wandeln oder nicht. Darum hatte also der Herr diese Völkerschaften weiter bestehen lassen. Statt sie sogleich zu vertreiben und hatte sie nicht in Josuas Hand fallen lassen. Man könnte fast sagen, eine Tragik. Da ist Gott, der Herr, der die Verheißung gegeben hat, schon dem Abraham beim ersten Gespräch in 1. Mose 12, dann weiter 1. Mose 17. Und Abraham wohnte als Gast in dem Lande Und dann hat das Volk Israel sogar unter Josua, dem großen Gottesmann, der die Bundeslade auf die Schulter der Priester legen ließ, um durch den Jordan wie durch trockenes Land hindurchzugehen, der siebenmal um Jericho an sieben Tagen herum marschieren ließ und dann am siebenten Tage siebenmal. Und keiner brauchte die Hand auszustrecken und die Mauer zu berühren. Die Posaunen gingen vor ihnen her und Gott auch. Und Gott war mit ihnen. Und siehe da, die Mauern fielen und der Sieg Gottes wurde offenbar. Brüder und Schwestern, hier haben wir die große Lektion von unserer Herausführung. Und dann kommt die Zeit der Prüfung und dann kommt die Zeit der Hineinführung. Und auch da müssen wir darauf achten, dass jedes Gebiet in unserem Leben betreten, dass jede Verheißung aus Gnaden erlebt wird, damit nichts übrig bleibt, um uns anfechten zu können. Und das ist die große Lektion, die wir aus allem ziehen müssen, aus allem ziehen können. Wenn ihr in den Richterkapiteln besonders von Vers 16 liest, da haben wir einen Mann namens Simson. Und obwohl geschrieben steht, der Geist Gottes kam über ihn. Und was geschah? Er begab sich nach Gaza. Ja, was wollte er dort? War doch gar nicht ein Teil des verheißenen Landes. Und dort sah er die Dirne. Und dort fiel er rein. Und dort wurden ihm die Augen ausgestochen. Und dort hat er die Mühle mahlen müssen. Er wiss ganz genau, dass die Heilige Schrift ja nicht dazu gegeben wurde, dass wir ein Kapitel oder zwei mehr haben, sondern alles, was mit Israel im Natürlichen geschah, ist der Werdegang der Gemeinde Jesu Christi im Neuen Testament. Und wenn wir es genau betrachten, Gott hat Israel sein Weib genannt, seine Jugend vermählte. Wir brauchen nur zum Propheten Hesekiel zum 16. Kapitel zu gehen und zu anderen Kapiteln, zum Propheten Hosea, zum Propheten Jeremia, wo Gott plötzlich sagen musste, Israel ist nicht mehr mein Weib. Es hat Hurerei getrieben, hat sich von mir abgewandt und den Göttern der Völker zugewandt. Und dann im Neuen Testament haben wir das Bild in Offenbarung 12 von der Frau, die mit einer Krone von 12 Sternen gekrönt war und aus dem Munde Bruder Brenhams gehört. Das ist die Gemeinde, die neutestamentliche Gemeinde, gekrönt mit der Lehre der 12 Apostel. Und dann haben wir das Bild von der Frau in Offenbarung 17, die ist nicht mit einer Krone von 12 Sternen gekrönt, die reitet auf dem Tier und ist die große Hure. Und das andere sind ihre Töchter. Und hier haben wir den Punkt. Lasst uns ein für alle Mal begreifen, wer den biblischen Boden verlässt, begibt sich auf Feindesboden und dann verlässt er den Glauben an den einen wahren Gott und beginnt anderen Göttern zu dienen. Und dann muss man wirklich die Frage stellen, wo hat die Bibel auch nur ein einziges Mal von einem dreieinigen Gott gesprochen? Wirklich kein einziges Mal. Wovon drei Personen, die ewig nebeneinander existieren sollen? Kein einziges Mal. Wo hat die Bibel ein einziges Mal bezeugt, dass Gott im Himmel als Vater den Sohn geboren hat? Wie es im Nizäischen Glaubensbekenntnis, das 381 im Chalcedonischen Glaubensbekenntnis wesentlich ergänzt wurde. Wer die beiden Glaubensbekenntnisse nebeneinander setzt, merkt doch, was alles hinzugefügt wurde. Und beides hat keine biblische Grundlage. Also, wer im Reiche Gottes ist, wer zur Gemeinde Jesu Christi gehört, darf keine geistliche Hurerei betreiben. Er darf nicht auf fremdem Boden, der im Urchristentum nicht betreten und nicht eingenommen wurde, darf er gar nicht betreten. Wir müssen in den Schranken des Wortes Gottes bleiben. Wie oft soll man sagen, was haben wir mit einem Herrn Tertullian aus Tunesien zu tun? Das begreife ich nicht. Was haben wir mit irgendeinem Kirchenlehrer zu tun? Sie waren als Heiden, hatten gar keine Berufung, nicht ein einziges Mal. Und in der Kirchengeschichte kenne ich mich einigermaßen aus. Nicht ein einziges Mal hat es einen Menschen im dritten, vierten oder anderen Jahrhunderten gegeben, der eine göttliche Berufung empfangen hätte. Philosophen waren sie und haben tatsächlich den göttlichen Inhalt des Wortes menschlich gedeutet und haben ihre Gedanken in das Wort Gottes hineingelegt. Und das müssen wir aussprechen. Können wir nicht dulden, wollen wir nicht dulden. Wir wollen alles belegen, besetzen, was Gott der Gemeinde geschenkt hat. Und wir glauben, dass alle Verheißungen Gottes wirklich Ja und Amen aus Gnaden sind. Bitte fassen wir es zusammen. Der Streifen, der nicht zur Zeit Josuas eingenommen wurde, ist nie nachher eingenommen worden. Aber dieser Streifen, der bis 1967 den Ägyptern gehörte, ist von den Israelis besetzt worden. Und jetzt nach 38 Jahren müssen sie raus. Und ich sage euch auch warum. Damit sie nicht an der Zerstörung, die über den Gazastreifen kommen wird, Anteil haben. Die müssen vorher heraus. Hier haben wir den nächsten Punkt. Was nützt es dem Rabbi, wenn er in der Synagoge seine Tora festhält und an sich klammert und nicht daran denkt, in die Tora hineinzuschauen und nachzulesen, was in der Tora geschrieben steht? Genauso ist es heute. Ja, wie viele haben die Bibel und nehmen sie und deuten sie und es wird ihnen nicht von Gott geoffenbart. Also nicht die Tora auf Feindesboden verteidigen, sondern auf Verheißungsboden mit der Tora zurückkehren, damit Gott sein Wort an seinem Volke bestätigen kann. Genauso ist es doch mit uns in dieser Zeit. Wir können in all den christlichen Kirchen mit der wahren Verkündigung gar nicht auftreten. Vor Jahren war das noch alles anders. Vor Jahren, und ich denke daran, wie oft in Baptistengemeinden, Methodistengemeinden, sogar im Kosovo, in Pristina und wo es war, bei bei Adventisten und überall gepredigt. Aber heute, wo die ganze Welt weiß, was mit der Endzeitbotschaft verbunden ist, dass göttliche Korrektur, dass alles zum Wort zurückgebracht werden muss. Sie haben in der Zwischenzeit die Literatur bekommen und siehe da, nur Einzelne werden herausgerufen. Die breite Masse ist von sich und ihren Lehren überzeugt. Ich denke noch daran, als ich an dem Sabbatvormittag mit Bruder Mehnert in der Adventistengemeinde sprach und er sagte mir, gib acht, hier wird der Sabbat gehalten. Und ich habe gar keine Mühe, mich richtig zu benehmen. Das war schon immer so. Aber die Wahrheit musste trotzdem verkündigt werden. Und zwar in Liebe. Wenn Menschen den Eindruck haben, dass in Offenbarung, dem ersten Kapitel, wo Johannes schreibt, ich war im Geiste an den Tag des Herrn versetzt, da schreiben die einen, das war der Sonntag, und die anderen sagen, nein, das war der Sabbat. Es war weder der Sabbat noch der Sonntag, es war das, was schon am Tage des Herrn geschehen würde, was Johannes gesehen hat. Das war kein 24-Stunden-Tag, sondern der Tag des Herrn ist ein Zeitabschnitt. Und er war an den Tag des Herrn im Geiste versetzt. Ich habe einfach etwas gegen all die Deutungen. Ich kann nichts dafür. Und wenn dann noch gesagt wird, wer den Sabbat nicht hält, der trägt das Malzeichen des Tieres, dann wird es ganz ernst. Dann wird es ganz ernst. Das kann man überhaupt nicht mehr stehen lassen, denn dann muss man tatsächlich zur Offenbarung, zum 13. Kapitel, zum letzten Vers gehen und dort steht geschrieben, wer Verstand besitzt, rechne die Zahl des Tieres aus, denn sie ist die Zahl eines Menschen, nicht eines Systems, eines Menschen, der ein ganzes System vertritt. Also zurück zur biblischen Belehrung, zurück zum Worte Gottes, zurück zur Einnahme alles dessen, was Gott uns aus Gnaden bereitet hat. Hier ist noch ein Punkt, der Erwähnung finden muss. So wie die Juden aus allen Ländern zurückgeführt werden, um jetzt sogar aus dem Gazastreifen, ehe die Zerstörung kommt, so muss doch die Brautgemeinde aus allen Völkern, Sprachen und Nationen herausgerufen werden. Amen. Muss eine Wortbraut werden, ohne jegliche Vermischung und muss im Wort der Wahrheit geheiligt werden, genauso wie im Blute des Lammes gewaschen. Wenn wir in diese Zeit hineinschauen, dann sehen wir tatsächlich biblische Prophetie in ihrer Erfüllung begriffen. Und wir freuen uns einfach darüber, dass die göttliche Ordnung spätestens, wenn der Herr die Herrschaft übernehmen wird, mit Israel da sein wird. Und wer im Propheten Hesekiel 47 und 48 nachliest, kann genau die Karte nehmen und feststellen, wie die Stämme ihr Gebiet eingeteilt bekommen haben und wie alles sein wird, wenn die göttliche Ordnung mit seinem Volke im Land der Verheißung aufgerichtet werden wird. Brüder und Schwestern, übergeben wir dem Herrn die Verantwortung, die Führung, überlassen wir uns dem Herrn, dass die göttliche Ordnung unverzüglich hergestellt wird. Und dann wird Gott seinen Weg mit uns haben und die Feinde werden zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Denn so steht es ja geschrieben in Psalm 110. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich hinlege die Feinde zum Schemel deiner Füße. Und wir wissen, am Kreuz auf Golgatha ist alles, was Gott uns verheißen worden ist, was Gott uns verheißen hat, ist uns geschenkt worden und gehört uns. Denn so steht es geschrieben in 2. Korinther, dem 1. Kapitel, Vers 20. Alle Verheißungen Gottes sind Ja und sind Amen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und lasst mich heute sagen, im Namen des Herrn, allen, die das Wort der Verheißung für diese Zeit glauben, dass Gott einen Propheten nicht zu unserem Zeitvertreib, nicht zu unserer Beurteilung, sondern um unsere Herzen zurückzuführen zum Anfang. Brüder und Schwestern, wenn ihr diese Verheißung von ganzem Herzen glaubt, dann bitte glaubet auch, dass alle Verheißungen Erfüllung finden werden bei denen, die die Hauptverheißung für diese Zeit glauben. So war es mit Johannes dem Täufer. Es gab ja viele Verheißungen. Aber die Hauptverheißung war, siehe, ich sende meinen Boten vor mir her. Und alle, die diese Verheißung geglaubt, zu ihrer Zeit gesehen haben und sich vorbereiten ließen, auch die Taufe über sich ergehen ließen und sich taufen ließen, alle bekamen den Anschluss an das nächste Wirken Gottes. Und Brüder und Schwestern, seit dem Heimgang Bruder Brenhams wirkt Gott doch weiter. Es wäre tatsächlich jammerschade, wenn man nur von dem berichten könnte, was Gott getan hat. Und dann vielleicht noch sagen würde, das war einmal und ist nicht mehr. Nicht bei Gott. So wie Gott einen Mose hatte. Und hier geht es nicht um Elia oder Elisa, um Josua. Hier geht es darum, die neutestamentliche Gemeinde ist aus der Versklavung herausgeführt worden, betritt den Boden der Verheißung. Jetzt kommt es darauf an, wie viel wir im Glauben einnehmen können. Lasst uns heute im Glauben gestärkt werden und alle Verheißungen für uns im Glauben in Anspruch nehmen. Und wie wir auch gelesen haben, Gott sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen. Alle Verheißungen, die ich euch gegeben habe, werden Erfüllung finden. Sollte es jetzt anders sein, kann Gott den Bund brechen, den er mit uns in Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha geschlossen hat, als unser Herr sprach, dies ist der neue Bund in meinem Blute. Damit ist der neutestamentlichen Gemeinde der Bund Gottes geschenkt worden durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und wir brauchen gar nicht zaghaft umzugehen. Besonders nicht mit den Feinden. Und Feinde sind um uns her. Aber bitte nehmt das Wort unseres Herrn ernst, dass er am Kreuz auf Golgatha alle Feinde besiegt und dass Gott in Christo über die Feinde triumphiert hat und dass unser Herr am dritten Tage auferstanden ist, um den Beweis zu erbringen, der Tod ist besiegt, die Hölle ist besiegt, Satan ist besiegt, hier, ich lebe und ihr sollt auch leben. So wie alle Verheißungen an dem Erlöser Erfüllung fanden, so müssen und werden alle Verheißungen an den Erlösten Erfüllung finden. Und denken wir an das, was wir vorhin sagten. Der Bereich, der nicht eingenommen wurde, ist dem Volke zum Verhängnis geworden. Brüder und Schwestern, ganz für Jesus, ganz für ihn, so wollen wir durchs Leben ziehen. Halbheit bringt uns kein Gewinn. Also eine Entscheidung, Gott zu glauben. Ich weiß nicht, ob ihr es beachtet habt, aber der Herr ging ja vor dem Volke Israel her. Sie brauchten ihm nur zu folgen. Und in der Bundeslade war der göttliche Vertrag, die göttliche Verheißung. Und wohin sie diese getragen haben und ihren Fuß hingesetzt haben, das gehörte ihnen und gehört ihnen in Ewigkeit. Denn Gott hat gesagt, das wird euch als Erbbesitz von Kindes- und Kindeskindern gegeben sein. Also wollen wir als neutestamentliche Gemeinde daraus lernen. Die Verantwortung hat Gott übernommen. Wir brauchen gar nicht zaghaft zu sein, sondern im Glauben Rettung, Befreiung, Heilung anzunehmen. Denn so steht es geschrieben, dass unser Herr als Erlöser, als Sohn Gottes für uns am Kreuz auf Golgatha starb. Dass Gott in Christo war und die Welt mit sich versöhnte. Und so steht es geschrieben im Kolosser 1, in ihm haben wir die Versöhnung, die Erlösung durch sein Blut. Und noch mehr, wir haben Heilung. Wir haben Heilung. In seinen Wunden sind wir geheilt worden. So gewiss, unser Herr, dem Leibe nach geschlagen und gemartert wurde. Und nicht nur das. Er hat solch einen Schmerz getragen, denn so steht es geschrieben, ein Mann der Schmerzen. Er war nicht mehr anzusehen. Solch ein Leid, solch einen Schmerz hat er getragen, als er unsere Sünde, unsere Schuld, unsere Krankheiten, alles, den gesamten Fluch auf sich genommen hat und am Kreuz auf Golgatha verblich nach Ausrufung der Worte, es ist vollbracht. Glauben wir heute von ganzem Herzen, dass uns jede Verheißung, die Gott gegeben hat, durch Jesus Christus wirklich gehört. Dass wir göttliches Recht haben, unsere Glaubensfüße auf jede Verheißung zu stellen. Das ist nicht Anmaßung. Das ist unser göttliches Vorrecht aus Gnaden. Ich sage noch einmal, ehe wir schließen, in der Hauptverheißung, an der ja alle Anstoß nehmen, die ja die ganze Christenheit überhaupt nicht hören will. Und alle, die vielleicht einmal hören, die sagen dann, ach, das war schon mit Johannes dem Täufer erledigt. Mit Johannes dem Täufer war der erste Teil erledigt. beim ersten Kommen Christi, jetzt ist der zweite Teil vor dem zweiten Kommen Christi. Alles hat seinen von Gott geordneten Platz. Aber sehen können wir es nur, wenn es uns von Gott geoffenbart wird. Man kann mit keinem Menschen darüber sprechen, mit keinem Pfarrer, mit keinem Priester, mit keinem Prediger, mit keinem Evangelisten, mit keinem Charismatiker. Gott spricht mit uns. Und sofern wir das glauben, was er uns in seinem Worte sagt, wird es uns aus Gnaden geoffenbart. Und dann besprechen wir uns nicht mehr mit Fleisch und Blut. Seid doch ehrlich, jeder Prediger, jeder Pfarrer gibt seine eigene Antwort. Die brauchen wir nicht. Ich brauche Gottes Antwort. Ich brauche die Schrift als göttliche Antwort. Und sofern wir es glauben, wird es uns geoffenbart. Ich habe jetzt eine Frage. Wie viele von uns sind wirklich überzeugt, dass in unserer Zeit die Verheißung aus dem Propheten Malachi, die letzten drei Verse, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, bestätigt in Matthäus 17, Vers 11, bestätigt in Markus 9, Vers 12. Wie viele glauben und sehen den Unterschied, dass einerseits Johannes der Täufer im Geiste und in der Kraft des Elia auftrat, wie in Lukas 1 von Vers 11 bis 18 geschrieben steht, und dass der zweite Teil, nämlich der Teil, dass die Herzen der Kinder den Vätern wieder zugeführt würden, dass der in unserer Zeit Erfüllung findet. Sagt einmal Amen. Ja, das ist so. Das ist so. Ja? Und ich sage noch einmal, darüber kann man mit keinem Menschen sprechen. Gott redet direkt mit uns und offenbart uns sein Wort und seinen Willen. Und ich möchte es noch einmal sagen, wer diese Hauptverheißung für unsere Zeit glaubt, und an dem Dienst Anteil hat, den Gott geschenkt hat, einfach weil es die Erfüllung der biblischen Verheißung für unsere Zeit ist. Darin ist alles andere eingebettet. Und so gewiss Gott mit uns den Anfang macht, so gewiss wird er fortsetzen und wird uns bis zur Vollendung führen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Und so sehen wir tatsächlich ohne eigene Anstrengung, dass in Erfüllung geht, was Bruder Branham 41 Mal wiederholt hat, indem er sagte, was ihm am 11. Juni 1933 zugerufen wurde, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Es ist einfach nötig, dass wir auf den Wortlaut genau achten. Nicht du wirst vorausgesandt, sondern du wirst mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Und so sehen wir das weltweit erfüllt. Wie viele sehen es erfüllt? Lasst mir eure Hände sehen. Natürlich, es ist nun einmal so. Wir deuten nicht. Wir haben nur Anteil an dem, was Gott gegenwärtig tut. Und sollte es, und ich glaube daran, einen Vergleich mit dem, was in den Tagen Josuas geschah und jetzt geschieht, dann habe ich wirklich die Bitte, Lasst uns Gottes Wort in der Gesamtheit glauben und Gott vertrauen. Er wird alles wohl machen. Und es wird keine einzige Verheißung unerfüllt bleiben, weil Gott über seinem Worte wacht und über uns wacht, die wir sein Wort glauben und aufgenommen haben. Und so wird jede Verheißung Erfüllung finden und wir dürfen unsere Glaubensfüße darauf setzen. Und alle Feinde, vielleicht das noch ganz zum Schluss, werden nicht nur zu den Füßen unseres Herrn, sondern in der Gemeinde zu seinen Füßen gelegt werden. Und deshalb schreibt Paulus an die Römer, dass der Herr den Satan unter euren Füßen zertritt. Wir wollen persönlich miterleben, dass wir Gottes Verheißungen nicht nur gehört haben, sondern dass sie göttliche Realität werden und wir zuschauen können, wie der Sieg Gottes, wie er am Kreuz auf Golgatha geschah und durch die Auferstehung bestätigt wurde, auch in unserer Mitte göttliche Realität werden wird aus Gnaden. Ihm, dem allmächtigen Gott sei Dank. Gaza hin, Gaza her. Die Zeit ist gekommen, 21 Siedlungen geräumt, alles ist soweit vorbereitet, dass die Zerstörung kommen kann. Das Wort ergeht in alle Völker, Sprachen und Nationen, ehe die Zerstörung kommt, die in Offenbarung 17 und dann besonders in Offenbarung 18 angekündigt worden ist, dass die große Stadt, die über die Könige der Erde herrscht und dreimal steht in Offenbarung 18, in einer einzigen Stunde zerstört werden wird. Also, ihr mein Volk, kommet heraus, rühret nichts Unreines an, damit ihr an ihren Plagen, an ihrem Gericht keinen Anteil bekommt. Die Entscheidung ist gefallen. Gott hat uns geholfen, und zwar am Ende des Tages des Heils so zu glauben, wie die Schrift gesagt hat, und mit der Erfüllung alles dessen zu rechnen, was Gott verheißen hat. Ihm, dem Allmächtigen, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Gott Israels, der unser Vater geworden ist durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ihm sei die Ehre, der Lobpreis, jetzt und in alle Ewigkeit. Halleluja. Amen. 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 Ich stehe noch auf, dem Herrn zu danken. Und sollten heute Geschwister da sein, die ein besonderes Gebetsanliegen haben, dann kommt einmal nach vorne, während wir den Chorus singen, so wie ich bin, so muss es sein.
So.
Unser Herr spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er ist heute noch derselbe. Das Evangelium Jesu Christi wird denen, die es glauben, zur Gotteskraft, zur direkten Gotteskraft, die sich heute an dieser Stätte aus Gnaden auswirkt, in denen und an denen, die es glauben. Die Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi, des Gekreuzigten und Auferstandenen, ist mit der gesamten Heilsgeschichte verbunden und alle Verheißungen sind wirklich Ja und Amen und müssen und werden an uns geschehen. Rettung, Heilung, grundsätzlich alles, was Gott uns in Christus geschenkt hat, können wir heute mit nach Hause nehmen. Könnt ihr alle glauben? Es geht nicht um Gefühle, es geht um Glauben. Erst Glauben und danach spürt man die Heilung. Zuerst haben die Blinden geglaubt, dass sie sehen werden, dann sind sie sehend geworden. Zuerst haben die Aussätzigen geglaubt, dass sie rein werden und dann sind sie rein geworden. Erst der Glaube und dann handelt Gott und dann geschieht das, was er aus Gnaden verheißen und uns geschenkt hat. Wie viele möchten Gott erleben in der Vergebung der Sünden, der Schuld, dass ihr Gotteskinder werden möchtet, die Gewissheit haben, dass der Herr euch angenommen hat? Fangen wir damit an. Wie viele möchten, dass wir beten, dass die Gnade Gottes, die Rechtfertigung, die Vergebung, das volle Heil Gottes in eurem Leben offenbar wird? Lasst mich die Hände sehen. Sind doch immerhin einige.
Die ganze Gemeinde.
Bitte?
Die ganze Gemeinde.
Ja, eigentlich alle. Das möchten wir eigentlich alle. Denkt an die eine Predigt Bruder Brennhems, als einige Menschen die Hände erhoben haben, sagt er, das brauchen wir alle. Und alle haben ihre Hände erhoben. Aber wie viele haben eine innere Not, eine Bindung, von der sie nicht loswerden? Sie spüren, dass sie tun wollen oder nicht tun können, was sie eigentlich tun möchten, dass irgendetwas euch zu irgendetwas zwingt oder drängt, das gegen euren Willen geschieht, dass ihr eine Befreiung im Geiste braucht. Dankeschön, hier ist jemand da. Natürlich, danke. Haben wir bestimmt einige. Und jetzt um Heilung. Wer braucht Heilung? Ja, gelobt und gepriesen seid der Herr. Könnt ihr es glauben, dass so gewiss Jesus Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz auf Golgatha starb und den gesamten Fluch, den die Sünde mit sich brachte, der Ungehorsam, die Übertretung, die Trennung von Gott aufgehoben und die Versöhnung mit Gott geschenkt hat, mit allem, was dazugehört, Rettung, Heilung, Befreiung, dann sagt Amen. Amen. Wir werden jetzt gemeinsam beten. Bruder Russ ist als Glaubensmann bekannt. Wir werden alle gemeinsam beten, aber heute bitte ich, dass Bruder Russ nach vorne kommt und mit uns allen betet und wir dann noch gemeinsam danken werden.
Ja. Treuer Gott,
oh Gott,
wir haben Halleluja. Dein Wort gehört.
Ja,
und diese lieben Geschwister,
mein Gott,
vertrauen deiner Gnade,
ja, Herr,
die vertrauen deinen, ja, Worte,
ja,
und sind gekommen,
oh Gott,
mit all den Anliegen.
Oh Gott.
Herr Jesus,
oh Herr,
du alleine,
oh Herr,
bist imstande,
Halleluja,
das zu geben.
Halleluja.
Und du gibst es, Herr. Jetzt in diesem Augenblick, Herr, gibst du allen, O Herr, was sie benötigen. Treuer Gott, wir schauen auf zu dir, nicht zu einem Menschen, nicht zu einem Bruder Russ, nicht zu einem Bruder Frank. Wir schauen auf zu dir, O Herr, und du vermachst alles wohl zu machen, Herr. Gelobt und gepriesen sei dein wunderbarer Name, Herr. O großer Gott, gelobt und gepriesen. Halleluja.
Halleluja.
Mein Gott, ja. Lass deinen Geist nun auf uns alle fallen, O Herr. Wir in Jerusalem, in oberen Saal, Herr. Wir bitten dich darum. Mögen alle erfüllt werden. Mit der Kraft von oben. Halleluja. 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 Preis sei Gott. Preis sei Gott. Kund in unserer Mitte. Tue dich kund, O Herr, an alle Herzen, Herr. Du weißt, um was es geht, O Herr. Es ist vollbracht. Mein Jesus hat mich frei gemacht. Lasst es uns gemeinsam singen.
Amen.
Glaubt es von ganzem
Amen.
Herzen.
Amen.
Und geht hin und dankt Amen. Dem Herrn, dass er alles Amen. Vollbracht hat für euch.
Amen.
Nehmt es im Glauben, er hat es getan. Und dann ist es geschehen. Halleluja. Lob und Dank sei dem Herrn.
Halleluja.
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 Halleluja. Brüder und Schwestern, Brüder und Schwestern. Werte Freunde, nehmt es heute im Glauben an. Unser Herr und Erlöser hat nicht 90% oder 95%, er hat uns alles, was er verheißen hat, aus Gnaden geschenkt. Er hat das ganze Land zur Verfügung gestellt, nicht wie bei Josua, sondern göttliche Rettung, göttliches Heil ist uns von Gott geschenkt worden, gelobt und gepriesen. sei der Herr, unser Gott. Was zur Zeit Josuas nicht ganz vollendet werden konnte, ist vollendet worden, als unser Herr ausrief, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Halleluja. Halleluja. Preis sei Gott, Herr. Halleluja. Preis sei Gott.
Lasst uns singen, Halleluja, sei gepriesen.
Halleluja, sei gepriesen. Halleluja.
Hat's getan.
Amen.
Wir glauben es. Er hat uns geheilt. Wir glauben es. Er hat uns befreit. Wir glauben es. Er hat alles vollbracht.
Dann hebt die Hand. Glaubt ihr es von ganzem Herzen? Dann hebt die Hand.
Amen.
Halleluja. Zum Zeugnis dafür, dass ihr es wirklich von Herzen glaubt und angenommen habt.
Ja.
Manchmal hat der Herr gesagt, geht, zeiget euch den Priester. Manchmal hat er gesagt, gehe, wasche dich im Teiche Siloa. Es musste immer eine Handlung geschehen, dass man das, was Gott geschenkt hatte, auch, ich sage jetzt mal, anderen bezeugen konnte. Und hier dürfen wir heute bezeugen, indem wir die Hände erheben und sagen, es ist geschehen, mit mir geschehen. Spricht nie wieder über die Krankheit, die ihr hattet, bezeugt eure Heilung. Spricht nie wieder über die Feinde, die euch bekämpft, bekriegt haben. Spricht davon, dass der Herr sie zu euren Füßen gelegt und euch den Sieg aus Gnaden geschenkt hat. Denn so steht es im Johannesbrief geschrieben, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Halleluja. Haben wir unsere Schwestern aus dem Iran hier, die persischen Geschwister, die sind heute hier. Und sie waren ja Moslems und haben ihr Leben dem Herrn geweiht. Ihr habt euer Leben dem Herrn geweiht. Nicht nur äußerlich Christentum angenommen. Hier gibt es kein Christentum. Hier gibt es nur Jesus Christus. Christentum gibt es im ganzen Lande und überall. Sagt allen Leuten, wenn ihr gefragt werdet, dass ihr Jesus Christus angenommen habt als euren Erlöser. Nicht Christentum, sondern Jesus Christus. Christentum ist eine Religion. Jesus Christus ist der Retter. Das muss man einfach auseinanderhalten. Gott segne euch besonders. Kommt doch mal hier in die erste Reihe. Für euch müssen wir besonders beten, dass Gott euch auch von allen Überlieferungen, die da im Islam sind, ihr wisst ja, wie das im Islam ist. Nicht wer es noch, da war noch irgendjemand. Ihr wisst ja, wie das im Islam ist. Wir haben nichts gegen irgendeine Religion. Nicht gegen Buddhisten oder Shintoisten oder gegen Islam. Nichts und nochmal nichts. Wir haben nur etwas dagegen, dass Menschen ihr Leben lang betrogen werden. Damit haben wir etwas. Und deshalb ist hier die Verkündigung des wahren Wortes Gottes, dass Menschen in Gemeinschaft mit Gott gebracht werden. Vor Gott und all diesen Zeugen könnt ihr bekennen, dass ihr Jesus Christus als euren Erlöser an
gestanden und aufgenommen hat und sagt, ja, danke, du aufstehst. Ja, danke, liebe Gott.
Großer Gott, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, der mit dem Gehinder aufgenommen, dass von allen Überlieferungen, von allen Mut und Tun befreit und Gott geweiht werden.
Lass uns zum Schluss singen, so nimm denn meine Hände und führe mich.
So
Geschwister, wir sehen uns morgen, so Gott will, um 10 Uhr alle wieder hier.
Ja.
Frühstück ist wohl um 7:30 schon oder um 8.
Ja.
Alle, die hier am Saal sind.
Ja.
Und dann kommen wir hierher. Wird vorher gesungen und gespielt. Ja. Kommt
um 9:30
Uhr. Ja. So, seid nun der Gnade des Herrn.